Straßenverkehr kann ziemlich laut sein. Vor allem, wenn man direkt an einer Hauptstraße wohnt. Oh, dieser Lärm ist auf Dauer schlecht für die Gesundheit. Laut der Europäischen Umweltagentur fühlt sich jeder fünfte Europäer von lauten Verkehrsgeräuschen gestört. Das sind mehr als 110 Millionen Menschen. Eine ganze Menge, wie ich finde. So. Schnell das Fenster mal wieder zumachen. Ach, viel besser. Eigentlich sind wir hier ständig von Geräuschen umgeben. Mal leiser, mal lauter und intensiver. Jeder von uns nimmt Geräusche unterschiedlich wahr. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, was wir mit einem Geräusch verbinden. Manchmal kann sogar die Laune ausschlaggebend sein, wie schnell uns ein Geräusch nervt oder stört. Lärm ist also subjektiv und oft gefühls- oder situationsabhängig. Aber was genau passiert da eigentlich im Ohr? Ab wann ist Lärm gesundheitsschädigend und wie kann man sich schützen? Genau das lasse ich mir heute mal genauer erklären.
Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.
Na, seid ihr schon nervös geworden? Stille, das Gegenteil von Lärm, kann manchmal auch schwer auszuhalten sein. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es kaum Momente gibt, in denen es wirklich ganz still ist. Und wenn doch, dann hört man auf einmal Dinge, die sonst kaum auffallen. Den eigenen Herzschlag zum Beispiel. Aber zurück zum Lärm. Pia Maria Schellerer arbeitet beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Um genau zu sein, im Referat für Bio- und Gentechnik, Lärm und elektromagnetische Felder. Sie kann uns heute mal ein bisschen mehr über die verschiedenen Lärmarten und Lärmschutz erzählen. Hi Pia.
Hallo Toni.
Pia, welche Geräusche im Alltag oder bei der Arbeit stören denn dich am meisten? War da jetzt gerade schon was mit dabei?
Ja, also besonders störend finde ich sehr, sehr laute Geräusche, die mich so ein bisschen einfach aus der Konzentration reißen, wenn ich gerade irgendwie fokussiert was mache. Aber was ich auch tatsächlich sehr, sehr unangenehm finde, das kennt man vielleicht noch aus der Schule früher, wenn so eine Kreide über die Tafel so schrabbert und man dann letzten Endes ja einfach so Gänsehaut auch tatsächlich von dem Geräusch bekommt. Also das finde ich ganz, ganz unangenehm.
Oh ja, Kreide auf der Tafel, das ist ein Klassiker. Bei mir ist es ähnlich, und zwar, wenn man mit dem Messer am Teller kratzt. Oh, da kriege ich sofort Gänsehaut. Ja, dann lass uns doch mal schauen, wie unsere Ohren eigentlich funktionieren, also wie das menschliche Gehör arbeitet.
Also bevor ich dir das menschliche Gehör erklären kann, ist es erstmal ganz wichtig zu wissen, dass Geräusche letztlich Schallwellen sind. Und Schallwellen werden immer über ein Medium übertragen, also meistens Luft oder natürlich auch über Wasser oder Metalle sogar. Und interessant ist dabei, dass über Metalle oder auch über Wasser Schallwellen eigentlich sogar noch vielfach besser übertragen werden können als über Luft. Also zum Beispiel bei Walen, die können ja relativ weite Entfernungen sozusagen hören, ich glaube bis zu 500 Kilometer sogar, weil die Schallwellen eben ja viel besser übertragen werden können. Bei uns Menschen ist es jetzt aber so, dass die Schallwellen über die Ohrmuschel in den äußeren Gehörgang geleitet werden. Und die Ohrmuschel funktioniert dabei letztlich wie so ein Trichter, der die Schallwellen bündelt und dann eben an den Gehörgang weitergibt. Und über diesen Gehörgang treffen die Schallwellen dann auf das Trommelfell. Das wird in Schwingung versetzt und dadurch bewegen sich so ganz, ganz kleine Knöchelchen. Das ist der Hammer, der Amboss und der Steigbügel, hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört. Und diese Knöchelchen, die versetzen letztlich dann so winzige Haarzellen in Schwingung. Und diese können jetzt diese Schwingung in ein elektrisches Signal umwandeln. Und dieses elektrische Signal gelangt dann über den Hörnerv an das Gehirn. Und im Gehirn verarbeiten wir dann die Information und dann hören wir sozusagen das Gehörte.
Hammer, Amboss und Steigbügel, die Kollegen kommen mir auf jeden Fall bekannt vor. Das hatten wir auf jeden Fall im Biounterricht. Wahrscheinlich so 7., 8. Klasse. Also wie wir hören, wissen wir auf jeden Fall schon mal. Jetzt aber nochmal zum Lärm. Dazu muss man wissen, dass wir unsere Ohren anders als unsere Augen ja nicht einfach verschließen können. Selbst im Schlaf, wenn das Bewusstsein pausiert, reagiert ja unser Gehirn auf Geräusche. Unsere Ohren sind nämlich ein wichtiger Schutzmechanismus, der uns vor Gefahrensituationen warnt. Zum Beispiel beim Feueralarm oder auch im Straßenverkehr. Wichtig ist aber, dass wir unser Gehör vor zu lauten Geräuschen schützen, um es nicht zu schädigen. Pia, welche Arten von Lärm gibt es denn überhaupt?
Also bei Lärm unterscheiden wir tatsächlich nach Verursachern. So gibt es einmal den Straßen- und Schienenverkehrslärm, den Fluglärm, Nachbarschaftslärm, Gewerbelärm oder auch den Freizeitlärm. Und jetzt ist es so, dass in den jeweiligen Regelwerken tatsächlich zu den unterschiedlichen Lärmarten immer auch zwischen längerfristigem Lärm, also das heißt Lärm, der über längere Zeit anhält, eine oder mehrere Stunden, wie das jetzt zum Beispiel bei Gewerbebetrieben der Fall ist, also in einer Schreinerei oder einer Schlosserei, zum einen unterschieden wird. Und auf der anderen Seite gibt es eben so kurzfristige Geräuschspitzen. Das ist dann wie ein Schuss oder eine Sprengung. Also da wird es einmal kurz laut und dann ist es auch wieder leise.
Zu den Lärmverursachern habe ich eine spannende Umfrage gefunden, die das Umweltbundesamt regelmäßig durchführt. Da kam raus, dass für die meisten Menschen Straßenverkehrslärm wirklich der größte Störfaktor ist. Dicht gefolgt von Nachbarschaftslärm. Das kann zum Beispiel der Nachbar ein Stockwerk drüber sein, der mit schweren Schritten durch die Wohnung läuft. Oder die Gartenparty nebenan mit lauter Musik und gut gelaunten Gästen bis spät in die Nacht. Aber was unterscheidet all diese Geräusche eigentlich voneinander? Also was sorgt dafür, dass wir sie als laut oder nervig empfinden? Um das besser einordnen zu können, müssen wir uns zwei Begriffe genauer anschauen. Die Frequenz und den sogenannten Schalldruckpegel. Pia, kannst du uns erklären, was damit gemeint ist?
Also, der Schalldruckpegel ist so die wichtigste Kenngröße in der Akustik. Er gibt die Schwankungen des Luftdrucks wieder und wird in der Einheit Pascal angegeben. Jetzt ist es aber so, dass das Wahrnehmungsspektrum von Geräuschen bei Menschen sehr, sehr groß ist und wir die Informationen nicht proportional verarbeiten. Und deswegen hat man für die Schallgrößen ein logarithmisches Maß eingeführt. Das ist der Pegel in Dezibel. Und letztlich gibt dieser Dezibelpegel an, wie laut wir einen Ton wahrnehmen. Und dann die Frequenz auf der anderen Seite sind die Luftdruckschwankungen pro Sekunde und die geben letztlich die Tonhöhe an und die Frequenz wird in Hertz gemessen. Und jetzt ist es so, dass bei der Wahrnehmung von Geräuschen der Zusammenhang gilt, dass je niedriger die Frequenz, also desto tiefer ein Ton, desto höher muss der Schalldruckpegel sein. Also das heißt, je lauter muss das Geräusch sein, damit wir das überhaupt wahrnehmen können.
Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Folge mit den Fledermäusen in Hohenburg. Nur mit Hilfe eines speziellen Gerätes konnten wir damals die Rufe der Fledermäuse hören. Der Grund dafür sind die hohen Frequenzen.
Und jetzt hören wir sie schon. Diese.
Ach, das ist der Detektor.
Genau, das ist der Detektor.
Dazu muss man sagen, ich habe gerade wirklich gedacht, natürlich kann ich sie nicht hören, wegen der Frequenzen, aber jetzt hat Rudi hier so ein Gerät ausgepackt.
Genau, den Bat-Detektor oder zu Deutsch Fledermaus-Detektor.
Genau.
Der transformiert diese hohen Rufe in den für uns hörbaren Bereich.
Da habe ich was gesehen.
Und jetzt, wenn wir ein bisschen runtergehen, dann können wir da reinschauen und sehen wir, dass sie dort hinten hängen.
Das kann man sich jetzt vorstellen wie so ein Kellergewölbe. Das hängt voll mit Fledermäusen. Und wenn man den Detektor jetzt ausmacht, hört man nichts, oder?
Mach ich aus.
Ach, du meine Güte.
Sie rufen aber weiterhin, nur hören wir es nicht.
Fledermäuse jagen und orientieren sich mit Hilfe der Ultraschall-Echo-Ortung. Die liegt in einem so hohen Bereich, dass wir sie nicht mehr hören können. Aber welche Frequenzen kann der Mensch denn hören?
Also der Mensch hört so zwischen 20 Hertz und 20.000 Hertz. Es ist aber interessant, also nur Kinder hören tatsächlich bis 20.000 Hertz. Erwachsene können tatsächlich nur noch bis zu 16.000 Hertz gut hören. Innerhalb des hörbaren Schalls gibt es auch noch die tieffrequenten Geräusche. Das sind dann alle Geräusche unter 100 Hertz. Und das kennt man vielleicht, wenn man mit einem Auto fährt und dann das Fenster ein bisschen runterlässt, dann kommt es oftmals so ein Brummen. Hat man aber auch bei Windböen oder bei der Meeresbrandung. Und außerhalb des hörbaren Bereichs gibt es dann noch den Infraschall. Also das ist alles unterhalb von 20 Hertz und der wird in der Regel vom Menschen nicht wahrgenommen. Und dann gibt es noch den Bereich über den 20.000 Hertz und das ist eben der Ultraschall, wie wir gerade gehört haben, mit dem eben Fledermäuse kommunizieren und sich auch orientieren können.
Okay, jetzt wissen wir, was wir überhaupt hören können, aber wie sieht's denn mit der Lautstärke, also dem Schalldruckpegel aus? Wie viele Dezibel sind denn okay und ab wann wird's kritisch?
Also in der Literatur werden tatsächlich ganz unterschiedliche Angaben gemacht. Jetzt ist es so, dass bei erholsamem Schlaf soll es im Schlafzimmer nicht mehr als so 20, 30 Dezibel haben. Eine normale Unterhaltung liegt etwa im Bereich zwischen 40 und 60 Dezibel. Wenn man jetzt auf die Straße geht, laut des Straßenverkehr oder auch der Rasenmäher, hat schon eine Lautstärke von so 80 Dezibel. Und jetzt ist es so, dass die Auswirkungen auf die Gesundheit immer auch von der Dauer und der Intensität quasi des Lärms abhängen. Also bei kurzzeitigen Lärmereignissen, wie jetzt zum Beispiel einem Knall, sind gesundheitliche Auswirkungen erst bei sehr hohen Pegeln, also wenn es sehr, sehr laut ist, zu erwarten. Wohingegen es bei langfristiger Dauerbelastung, also wenn man dem Lärm über eine längere Zeit ausgesetzt ist, bereits bei deutlich niedrigeren Pegeln zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen dann tatsächlich auch kommen kann. Ausschlaggebend ist aber tatsächlich auch immer die Art des Geräusches. Also ein laufender Motor wird uns immer mehr stören als ein gleichlauter idyllischer Wildbach. Also die subjektive Wahrnehmung spielt hier tatsächlich eine ganz, ganz große Rolle. Die menschliche Schmerzgrenze liegt bei etwa 130 Dezibel. Bei einem Start eines Flugzeugs oder auch bei Konzerten kann es aber schon zu Werten von 120 Dezibel kommen. Und das führt auch schon zu einer dauerhaften Hörschädigung, da eben die feinen Härchen, die im Innenohr sitzen, auch sozusagen umknicken und dadurch dauerhaft geschädigt werden.
Verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt jede Woche auf ein Konzert gehe, dann wäre das keine so gute Idee, oder? Was können denn die Folgen von Lärm sein?
Zum einen kann es natürlich zu Schwerhörigkeit kommen, wenn man jetzt zu lauten Lärmereignissen ausgesetzt ist. Andere Krankheitsbilder ergeben sich aber dann bei einer Dauerbelastung. Da kann es zu psychischen und körperlichen Auswirkungen kommen, wie eben Stress oder Konzentrationsschwäche. Konzentrationsschwäche kennt man vielleicht sogar selber. Wenn man am Arbeiten ist und es relativ laut ist, kann man sich einfach deutlich schlechter konzentrieren. Es kann aber auch zu Stoffwechselproblemen und Tinnitus führen. Oder auch zu einem erhöhten Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen kommen.
Dieser Piepton ist wirklich fies. Allein davon steigt jetzt bei mir der Blutdruck. Jetzt, wo wir die ganze Zeit über Lärm sprechen und all diese Geräusche hören, frage ich mich, wie groß ist das Problem eigentlich? Also haben wir generell ein Lärmproblem? Laut Weltgesundheitsorganisation ja. Lärm ist nämlich nach der Luftverschmutzung die zweitgrößte umweltbedingte Gesundheitsgefahr in Europa. Das war mir vorher ehrlicherweise nicht so ganz klar. Aber genau deshalb ist Lärmschutz so wichtig. Pia, wie genau können wir uns denn vor Lärm schützen und was macht vor allem auch der Gesetzgeber dafür?
Also der Gesetzgeber hat zahlreiche Regelungen erlassen, die in allererster Linie natürlich zum Schutz der Bevölkerung dienen. Auf der anderen Seite ist es auch immer wichtig, dass die Regelungen natürlich praxistauglich sind. So wollen wir zum Beispiel jetzt auch gerade im Sommer abends mal länger im Biergarten sitzen und das sollte natürlich dann auch nicht verboten werden, sondern noch irgendwo möglich sein. In den gesetzlichen Regelungen werden dann auch immer Richtwerte festgelegt für die unterschiedlichen Lärmtypen, aber auch für die unterschiedlichen Gebietskategorien. Also in einem allgemeinen Wohngebiet ist es immer leiser als in einem Gewerbegebiet. Und der Gesetzgeber unterscheidet dann auch nochmal zwischen Nacht- und Tagzeiten, um eben auch nochmal zu gewährleisten, dass wir Menschen besonders gut schlafen können und uns eben dann in der Nachtzeit auch erholen. Selbst schützen kann man sich vor allem, indem man lauten Umgebungen, also wenn man jetzt auf einem Konzert ist oder auch zu Hause beim Handwerken, einfach mal einen Gehörschutz trägt. Und selbst am Smartphone kann man tatsächlich eine Warnung einstellen, dass man vor zu lauter Musik oder gerade auch wenn man zu lange Musik hört, eben dann auch gewarnt wird.
Jetzt lass uns mal nach Bayern schauen. Was hat denn eigentlich das Bayerische Umwelt- und Verbraucherschutzministerium mit Lärmschutz zu tun?
Das Bayerische Umweltministerium ist vor allem für den Lärmschutz im Zusammenhang mit den genehmigungsbedürftigen Anlagen hier in Bayern zuständig. Genehmigungsbedürftige Anlagen, was ist das? Eben die Gewerbebetriebe oder auch Windkraftanlagen. Ja, und wir unterstützen eigentlich die nachgeordneten Behörden bei allen schwierigen Fragen und grundlegenden, auch Auslegungsfragen und schauen halt, dass es eben einheitlich in Bayern sozusagen läuft. Auf der anderen Seite nehmen wir aber auch zu Gesetzgebungsverfahren Stellung und gucken da einfach nochmal mit einer bayerischen Brille sozusagen drauf und schauen, dass eben die bayerischen Belange eingebracht werden. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch immer gucken, ob das Ganze fachlich auch umzusetzen ist hier in Bayern.
Wo es Regeln gibt, da gibt es ja meistens auch Ausnahmen. Wie sieht das beim Lärmschutz aus? Wie streng sind da die Regelungen und wann sind Ausnahmen möglich?
Grundsätzlich ist die Zielrichtung der gesetzlichen Regelung natürlich, die Allgemeinheit möglichst vor einer hohen Lärmbelästigung zu schützen. Unter besonderen Gegebenheiten kann man dann aber natürlich auch mal Ausnahmen machen. Und trotz der Ausnahmen wird aber immer darauf geachtet, dass es eben zu keinen gravierenden Belästigungen kommt. Ein konkretes Beispiel für eine Ausnahme ist zum Beispiel die Public Viewing Verordnung, die jetzt für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer erlassen wurde. Und jetzt ist es so, dass in der Gesetzgebung tatsächlich schon mit drin steht, dass für internationale Sportveranstaltungen von herausragender Bedeutung im öffentlichen Interesse eben Sonderregelungen getroffen werden dürfen. Und genau das hat man hier gemacht. Und so ist jetzt bei der WM ist es tatsächlich möglich, dass Public Viewing Veranstaltungen im Freien auch nach 22 Uhr noch stattfinden dürfen.
Ja, das wird auf jeden Fall alle Fußballfans da draußen freuen. Wenn wir mal kurz einen Blick in die Geschichte werfen, dann könnte man meinen, dass mit Beginn der Industrialisierung im 18. Jahrhundert Lärm ein größeres Thema geworden ist. In der preußischen Gewerbeordnung von 1869 findet man da tatsächlich schon Vorschriften zur Bekämpfung des Lärms von Anlagen, deren, Achtung, Betrieb mit ungewöhnlichem Geräusch verbunden ist. Was würdest du denn sagen, Pia? Ist Lärm heute ein größeres Problem als früher?
Ja, ich würde tatsächlich schon sagen, dass es ein größeres Problem ist. Also gerade durch die zunehmende Bevölkerung und damit natürlich auch verbunden sozusagen das Mehr an Lärmquellen, also sei es das gestiegene Verkehrsaufkommen, aber auch natürlich die Industrieanlagen, ist die Lärmbelästigung natürlich deutlich gestiegen. Insgesamt hat aber auch die Sensibilität diesbezüglich zugenommen. Also wir können hier gerade auch beobachten, dass Beschwerden im Vergleich zu vor ein paar Jahren deutlich mehr geworden sind. Und das macht den Lärmschutz in der heutigen Zeit meines Erachtens umso wichtiger. Denn nur so kann man tatsächlich eine hohe Lebensqualität auch noch erreichen.
Wir haben heute schon eine Menge über unsere Ohren erfahren. In unserer Rubrik Wusstet ihr eigentlich das? Gibt's jetzt nochmal 3 weitere wirklich interessante Fakten dazu.
Wusstet ihr eigentlich, dass wir besser hören als sehen können? Der Hörsinn verarbeitet 50 Eindrücke pro Sekunde und damit doppelt so viele wie das Auge. Außerdem ist das Ohr in der Lage, rund 400.000 Töne zu unterscheiden und präzise zu bestimmen, woher sie kommen. Dafür laufen rund 25.000 Haarzellen 24 Stunden am Tag auf Hochtouren. Der Steigbügel ist der kleinste Knochen im menschlichen Körper. Er ist ca. 3 mm groß und damit halb so groß wie ein Reiskorn. Gemeinsam mit Hammer und Amboss gehört der Steigbügel zu den 3 Gehörknöchelchen, die die Schwingungen des Trommelfells in das Innenohr weitergeben. Unsere Ohren haben eine einzigartige Form. Die Ohrmuschel, die Außenleiste und das Ohrläppchen behalten ein Leben lang ihr Grundmuster bei. Kriminalfälle können daher nicht nur mit Hilfe eines Fingerabdrucks aufgeklärt werden, sondern theoretisch auch mit Hilfe eines Ohrabdrucks.
Also ich sehe meine Ohren nach dieser Folge wirklich mit anderen Augen. Mir war vorher gar nicht klar, wie komplex unser Hirn ist und was Lärm langfristig mit uns machen kann. Pia, vielen Dank für deine Zeit und vor allem für all die spannenden Infos rund um unser Gehör und das Thema Lärmschutz.
Ja, vielen lieben Dank dir, Toni. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich gefreut, dass ich heute hier sein durfte.
Die Links zu den Umfragen des Umweltbundesamts findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr diese Folge gerade bei Spotify hört, dann macht doch gerne bei unserer Umfrage mit. Wir wollen wissen, welcher Lärm euch am meisten stresst. Wenn ihr auf anderen Plattformen unterwegs seid, dann könnt ihr uns das natürlich gerne auch in die Kommentare schreiben. Danke fürs Einschalten. Wir hören uns dann in 4 Wochen wieder mit der nächsten Folge und bis dahin vielleicht mal die Kopfhörer einfach ab und zur Seite legen und den Ohren eine kleine Pause gönnen. Bis dann!
Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.